Mir liegt was auf dem Herzen heute Morgen, das möchte ich unbedingt mit euch teilen. Und nämlich geht es um die Formulierung, vielleicht kennt ihr das ja, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Das gibt es nur ein paar Mal in den sogenannten Pastoralbriefen bei Paulus, im Timotheusbriefen und einmal im Titus. Und ich möchte mit euch einen Abschnitt lesen aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, 12 bis 17. Da kommt die das erste Mal vor, die Formulierung. Erster Timotheusbrief, Kapitel 1, 12 bis 17. Und ich möchte euch bitten, für die Textlesung aufzustehen und danach bete ich dann noch. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unseren Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus und das Wort, das du uns gegeben hast. Und bitte gib uns jetzt Gnade, gib offene Herzen zum Hören und die rechten Worte zum Verkündigen. Amen. Der Paulus schreibt ja hier in seinem Brief an Timotheus einen sehr persönlichen Brief an ihm, weil der Timotheus in Ephesus war und den Ältesten da helfen musste, die Gemeinde zu führen. Und der hatte da Probleme. Und genau um diese Probleme soll es in diesem Brief überhaupt gehen. Da sind fremde Lehren gekommen, die gegen das Evangelium gehen und andere Probleme. Und er soll jetzt ganz genau wissen, wie er damit umgeht und soll zum Beispiel darauf achten oder vor allem darauf achten, dass, wie es in Vers 5 heißt, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und dann erklärt er ihm noch, worauf er gar keinen Wert legen soll und wie man das Gesetz aus dem Alten Testament richtig anwendet. Wie es dem Evangelium entspricht, das ihm anvertraut worden ist. Und dann kommt hier unser Text. Und Paulus macht hier etwas, das heute selten geworden ist. Paulus sagt, dass er das nicht nur ist oder ein bisschen Dank empfindet, sondern dass er es tut, Gott zu danken, dass er überhaupt von Gott berufen wurde. Und berufen ist vielleicht ein bisschen schwer, das Wort auf Deutsch. Vielleicht können wir sagen, er ist gerufen worden zum Glauben an Gott. Und dafür ist er dankbar. Und das ist etwas, was man immer seltener hört, dass Menschen wirklich dankbar sind in ihren Gebeten, dass Gott sie errettet hat. Also wirklich dankbar. Nicht nur formal, weil man das halt macht oder weil man es ganz gut findet, sondern weil es eine Art überströmender Dank ist. Man kann den Mund nicht halten zu danken. Und Paulus macht das hier ganz direkt und er sagt ihm, dass er dankt, dass Jesus Christus ihm Kraft in sein Inneres gegeben hat, heißt das eigentlich. Und zwar, da steht im Griechischen das Wort Dynamis, das kennen wir vielleicht heute als Dynamo oder Dynamik oder so etwas, oder Dynamit, das kommt auch von dem Wort her. Das ist nur nicht mehr ganz das, was man damals unter dem Wort verstanden hat. Dynamis ist, wenn jemand die Fähigkeit in sich trägt, etwas zu tun. Das heißt noch nicht, dass man etwas tut, aber man ist fähig dazu, man hat das Potenzial, etwas zu schaffen. Und das hat Jesus ihm verliehen und dafür ist er dankbar und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, dass er mich für treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Wir könnten bestimmt ein langes Gespräch führen und vieles aufzählen, was heute Mangelware bei den Christen ist. Aber eines dieser Dinge ist Treue. Und dabei müssen wir wissen, wenn Paulus das in seiner Sprache damals schrieb, in diesem sogenannten Kinegriechisch, diese Verkehrs- und Handelssprache im Römischen Reich im ersten Jahrhundert nach Christus, dann war das Wort, das da steht, man hätte es auch übersetzen können mit, dass er mich als gläubig erachtet hat. Das ist das Wort für Glauben oder für ein glaubender Sein, jemand sein, der Vertrauen hat oder der treu ist. Aber nicht so wie im Deutschen, wie wir zerlegen das. Das sind verschiedene Dinge. Man hält etwas für wahr, man vertraut auf etwas oder man ist noch loyal jemandem gegenüber. Aber für den Paulus und für den Timotheus war das in der damaligen Zeit alles zusammen in diesem Wort drin. Das ging nicht ohne einander. Man ist nicht Christ, weil man etwas für wahr hält, sondern weil man sich in letzter Konsequenz darauf verlässt, dass Jesus gekommen ist, um mich, den Sünder, zu retten. Und man ist ihm treu gegenüber und auch seinem Leib, der Gemeinde, gegenüber treu. Und treu sein heißt nicht einfach nur, dass man halt immer kommt, sondern dass das Verhalten, das man auch im Alltag an den Tag legt, Loyalität bedeutet, aber absolut loyal. Ich habe dann nicht irgendwelche Machenschaften hinter dem Rücken der Gemeinde oder so etwas oder etwas, das die Leute vielleicht verletzt in meiner Gemeinde. Sondern treu heißt wirklich loyal im tiefsten Herzen und auch dann, wenn mich keiner sieht. Und das war der Paulus sicher nicht in dem Moment, wo Gott ihn gerufen hat, in Apostelgeschichte 9, damals noch ja, als Verfolger der Gemeinde. Das kommt ja hier gleich im nächsten Vers. Da war er ja noch überhaupt gar nicht treu. Ja, er beschreibt ja, was er da für einer war. Er wurde erst treu. Er musste erst in der Zeit nach seiner Bekehrung anfangen, Treue zu lernen und zu beweisen. Also im Sinne beweisen von sich als treu zu erweisen, nicht zeigen, dass er so ein toller Mensch geworden ist. Das ist dem Paulus nämlich ganz bewusst. Das sehen wir auch noch gleich. Sondern er musste sich in der Zeit als treu erweisen, als er später zum Beispiel in Antiochien ein Gemeindemitglied war und da eine verantwortungsvolle Aufgabe hatte. Die Geschwister in der Gemeinde zu lehren, um Gottes Wort weiterzugeben, prophetisch und so weiter. Da musste er erstmal zeigen, dass er treu ist, damit Gott ihm diesen Dienst, den er später hatte, als Apostel der Heiden zu sein, dass er das überhaupt sein durfte. Und hier steht ja das Wort, das kennen wir wahrscheinlich für Dienst, das ist die Diakonie. Aber das verstanden die damals ein bisschen anders, als wir heute einfach nur irgendwie sozial ein bisschen helfen. Sondern die Diakonie, ja, das hatte was mit praktischem Helfen zu tun. Beim Essen helfen, also am Tisch helfen oder so, oder Botengänge machen oder so etwas. Aber im Kern hieß das, dass man zugunsten eines anderen half. Nicht als Selbstzweck, nicht weil man es halt machen muss, sondern man wollte jemandem helfen, dass er davon etwas Gutes hat. Und man hat das nicht einfach so mal gemacht, weil es halt dran war, so Dienst nach Vorschrift. Ich bin halt heute dran, dann mache ich es und dann nächste Woche ist mir auch egal. Sondern man ist fleißig oder früher hätte man gesagt, man ist emsig dabei. Man ist wirklich engagiert da drin und zwar nicht äußerlich, sondern auch vom Inneren heraus, so wie das hier vorher steht. Er hat ihm Kraft verliehen, das heißt ins Innere hinein. Das ist etwas, das von innen kommt, nicht aufgesetzt von außen. Nicht Sonntagschrist sein, sondern aus dem Herzen heraus das Leben. Und das ist ja bei uns nicht anders als Paulus, das möchte ich mal vorweg sagen. Wisst ihr was, ich sage jetzt mal was, das klingt jetzt ganz arrogant, aber ich habe alles genau gleich wie der Paulus. Ehrlich, ich habe alles genau gleich wie der Paulus. Ich habe Römer 6, die Gnadengabe des ewigen Lebens. Ich habe 1. Korinther 7, meine Stellung zur Ehe. Und ich habe mindestens eine Gabe, 1. Petrus 4, glaube ich, ist das, mindestens eine Gabe zum Dienen bekommen. Alles genau gleich wie der Paulus. Mit einem Arbeitsbereich, mit einem Aufgabenbereich in der Gemeinde, alles genau gleich wie der Paulus. Okay, das sah bei ihm anders aus, das ist klar, ja. Der ist überall rumgereist und so weiter, hat Gemeinden ins Leben gerufen, hat die aufgebaut, hat Wort Gottes aufschreiben müssen und so weiter. Das sah bei ihm halt alles ganz anders aus. Aber vom Grundsatz ist das bei uns dasselbe. Wenn wir Christen geworden sind, hat Gott uns diese Kraft in unser Inneres gelegt. Das ist da. Wir haben jetzt keine Ausrede für ein schlampiges Christentum. Er sagt hier weiter in Vers 13, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Wisst ihr, der Paulus, der ist kein Schönredner. Wir neigen oft dazu, uns immer so ein bisschen zu entschuldigen und zu sagen, naja, so schlimm war ich ja gar nicht und eigentlich war das nicht so gemeint und überhaupt. Und der Paulus sagt es ganz ehrlich, ich war ein Lästerer. Ich habe Gott und seine Nachfolger gelästert. Ich habe sie verfolgt. Und zwar hier in dieser Übersetzung heißt es Frevler. Das ist eigentlich ein anmaßender Gewalttäter. Da kommt das Wort, von dem Wort, das im Griechischen steht, kommt unser Wort Hybris her. Wenn jemand wirklich zu viel von sich hält und meint, er könnte Dinge tun, die er eigentlich gar nicht tun darf. Wenn er übergriffig wird. Wenn man Menschen körperlich oder auch nur seelisch Schmerzen zufügt. Das meint das Wort, das hier im Griechischen steht. Und Paulus beschreibt sich wie so einer. Und das könnten wir jetzt nachlesen, Apostelgeschichte 8 und 9, wie Paulus vorgegangen ist. Er hat sich ja die schriftlichen Vollmachten von der religiösen Führung des jüdischen Volkes abgeholt. Und dann hat er regelrecht die Christen aus den Häusern herausgeschleift und ins Gefängnis geworfen und Schlägen ausgeliefert und so weiter. Das war schon rüpelhaft. Das war keine anständige Inhaftnahme. Der hat die schon verachtet, die Leute, und hat ihn das auch spüren lassen. Und das gibt er hier offen und ehrlich zu und redet das nicht schön. Er beschreibt ganz ehrlich, was los war, was für ein Mensch er eigentlich ist. Aber er sagt hier im nächsten Vers, das ist etwas Interessantes, er sagt, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe, ist ihm Erbarmung oder Barmherzigkeit widerfahren. Das heißt, ihm konnte vergeben werden von Gott und das ist eine Gesetzmäßigkeit bei Gott, die können wir im Alten Testament lernen. Wenn jemand sozusagen aus Versehen sündigt oder überrollt ist oder halt überhaupt nicht begreift, was er da anstellt, vor Gott, also dass wir Menschen was anstellen, das antun, das kriegen wir vielleicht noch geregelt. Aber wenn jemand wirklich bewusst gegen Gott sündigt, und zwar dauerhaft, dann ist er in einem Zustand, wo Gott sich ihm gar nicht erbarmen kann. Der will das ja auch gar nicht. Aber Paulus war jemand, der wollte Gott dienen. Der hat nur keine Ahnung, hat es halt nicht verstanden, wie das geht. Und hat sich dann angemaßt, nach seinem eigenen Verständnis Gott zu dienen. Und das war leider eine Katastrophe. Aber weil er halt diese Herzenshaltung überhaupt unter dieser ganzen dreckigen Sünde hatte, dass er Gott dienen wollte überhaupt, konnte Gott ihm begegnen vor Damaskus. Und dann konnte er, wie das im nächsten Vers dann heißt, und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und Paulus macht ja auch etwas, er schafft hier eine Wortkonstellation, das kann man im alten Griechisch machen, das haben wir auf Deutsch auch, wir können ja Worte zusammenbauen. Und er sagt hier dieses über die Maßen, dann nimmt er ein Wort, das kombiniert er mit der Silbe Hyper. Und das macht er meistens dann, wenn er merkt, ich kann mit meiner Sprache gar nicht mehr ausdrücken, was geistlich passiert. Und dass die Gnade Gottes an ihm so groß wurde, dass man es gar nicht mehr ausdrücken kann. Er kann das kaum fassen, dass Gott sich ihm so erbarmt, obwohl er so ein schlimmer Kerl war. Und das passiert, und weil eben Paulus eigentlich empfänglich war für die Botschaft, eigentlich, ich sage ganz bewusst eigentlich, ein Mensch hätte ihn nicht erreichen können, aber Gott konnte den Weg finden, wo er erreichbar war, wurde halt dieser Glaube in ihm gewirkt. Also bitte versteht das jetzt nicht falsch, irgendwie deterministisch, kalvinistisch oder so, so schicksalshaft, der ist bestimmt zu glauben und dann macht Gott das einfach, sondern er kann den Glauben wirken, weil der Paulus bereit ist, dass er gewirkt werden kann. Weil er sich darauf einlässt, in diesem Moment, wo Gott ihm begegnet. Das kann man ja mal zu Hause nachlesen, wie das gelaufen ist in Apostelgeschichte 9. Und dann wird diese Liebe gewirkt. Und zwar ist das ja nicht so, dass Gott das einmal in dem Moment gemacht hat und dann kann Paulus ja mal bitte schön zusehen, wie er damit klarkommt jetzt in Zukunft, sondern er wirkt das so, dass er darin bleiben kann. Dass das weitergeht. Und lasst uns hier die Brücke mal zu uns schlagen. Das macht Gott eigentlich bei uns auch so. Aber wir müssen es ihm tun lassen. Und da liegt oft das Problem. Wir sind oft auch so verbohrt. Nicht so schlimm wie Paulus. Aber manchmal sind wir so in unserem Film, in unserem Alltagstrott drin. Und dann muss das halt so laufen. Und dann ist man drin in Familie und Arbeit oder wie dein Leben auch immer aussieht im Alltag. Oder Gemeinde muss halt immer so laufen. Da hast du schon richtige Scheuklappen und genau so muss das jetzt gehen. Ich bin überhaupt manchmal gar nicht mehr in der Lage, dass mich ein Mensch auf die Seite nehmen kann und sagen kann, nee, warte mal, Matthias, das geht aber eigentlich ein bisschen anders. Guck doch mal hier nach. Bin ich gar nicht empfänglich dafür. Und das müssen wir lernen, dass wir hier die Augen mal aufmachen. Dass wir dafür empfänglich werden, denn das sollte ja bei Christen eigentlich klappen. Wir sind ja jetzt nicht in dem Zustand, in dem Paulus vor der Bekehrung war. Und das müssen wir lernen. Und dann kommt ja in Vers 15 diese Formulierung: Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Und damit sagt er eigentlich, dieses Wort ist glaubwürdig, das ist zuverlässig. Da steckt übrigens auch wieder dieses Wort für Glaube, Vertrauen, Treue drin. Dieses Wort, was jetzt gleich kommt, das ist objektiv wahr, das steht, weil es von Gott kommt. Das ist die Wahrheit, egal wie ich es empfinde erstmal. Egal, ob ich das sehen will oder nicht, das ist die Wahrheit und das steht und da kann man sich drauf verlassen. Und wenn er im nächsten Teil sagt, und aller Annahme wert, dann meint er damit nicht einfach, dass man es mal nett findet oder gut findet, sondern dass man es wirklich ohne Rückhalt für sich annimmt. Das meint das, wenn er sagt, es ist aller Annahme wert, dann heißt das, dass man dieses Wort auch für sich annehmen muss. Es hilft nichts, wenn man es gut findet. Und er sagt, dass das Wort, das hier so glaubwürdig ist und aller Annahme wert ist, das ist, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Das ist das Fundament, oder sagen wir mal, wir müssen über einen Berg gehen und dann sind wir auf dem Gipfel hier. Oder wir könnten sagen, wir sind unten am Fundament angekommen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt hier. Ohne dem, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten, funktioniert in diesem Text überhaupt gar nichts. Da funktioniert in der Bibel überhaupt gar nichts mehr für uns. Das ist die Basis, um die es eigentlich immer geht. Jesus kam nur dafür, um die Sünder zu retten. Und alles, was er tat auf der Erde, hatte nur dieses Ziel und nichts anderes. Dass er die Sünder retten kann, dass er für uns am Kreuz sterben kann. Und das stellt Paulus hier in den Mittelpunkt und sagt, dieses Wort ist das Fundament hier. Das ist die Basis. Da kann man sich drauf verlassen und du tust gut daran, wenn du es tust. Das will er uns hier sagen. Und es gibt halt auch für Paulus an dieser Stelle eigentlich nichts anderes zu sagen. Denn alles, was Paulus sagt, hat mit dem zu tun. Das hat was mit Jesus zu tun, dass er uns retten will. Das ist kein Brief für ein Management oder für irgendwelche Dienstanweisungen oder für irgendwas Moralisches soll das mal sein, das irgendwie nett ist und anständig wäre, sondern es geht letztendlich darum, nur darum. Und Moral gibt ohne Jesus keinen Sinn, das kriegen wir sowieso nicht in unserem Leben hin, das können wir sein lassen. Und Paulus sagt ja hier diesen Anhang, von denen ich der Größte bin, da steht eigentlich, von denen ich der Erste bin. Das meint Paulus ja nicht chronologisch, dass er jetzt der erste Christ ist oder so etwas, sondern dass er qualitativ auf dem ersten Platz liegt. Weil er zwar im Unwissen, aber aktiv gegen Jesus gearbeitet hat und gegen seinen Gemeindebau. Er ist qualitativ der Größte. Und wisst ihr, da müssen wir auch von Paulus lernen. Nicht schönreden, wer wir eigentlich sind. Nicht entschuldigen. Sondern ehrlich in den Spiegel schauen und sich das mal einzugestehen. Und auch als Christ das nie zu vergessen, wer man eigentlich ist. Denn Paulus weiß, das ist er sich ganz bewusst, von sich aus ist er überhaupt kein Heidenapostel. Von sich aus ist er ansatzweise nicht fähig, ein Wort Gottes weiterzugeben. Er bringt nichts mit. Paulus musste bei seiner Bekehrung juristisch sterben. Und ein Toter kann nichts. Der bringt auch nichts mit. Der stirbt für alles. Der stirbt sogar für seine alten Fähigkeiten. Der bringt nichts mehr mit. Er kann von sich aus nichts tun. So wie Jesus es selber sagt in Johannes 15, ohne mich seid ihr unfähig, irgendetwas zu tun. Ihr könnt keine Frucht bringen für mich. Selbst eure Fähigkeiten und Gaben, die ihr als Menschen überhaupt habt, eure Talente und Begabungen, das könnt ihr für mich gar nicht einsetzen, weil es von der Sünde so massiv beschädigt ist, dass ich das gar nicht annehmen kann. Und das weiß Paulus. Er weiß, wer er ist und er ist sich dessen bewusst. Und er geht dann hier weiter und sagt, Vers 16, aber darum ist mir Erbarmung oder Barmherzigkeit widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Und das sind wir. Wir sollen jetzt am Paulus sehen, wie groß das Erbarmen und die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes an einem großen Sünder werden kann. Damit wir lernen, dass sie das bei uns auch tun kann. Dass Gott uns genauso gebrauchen kann, wie er es vorgesehen hat für mich persönlich und für dich persönlich. Und das sollen wir am Paulus sehen, dass das funktioniert. Das sollen wir uns angucken, das ist wichtig. Er sagt ja einmal, er sagt das ja mehrfach, dass wir seine Nachahmer werden sollen. Darf ich das mal ganz platt sagen? Ihm nachmachen, von ihm lernen. Wie hat er gelebt? Wie hat er Umgang mit Gott gehabt? Wie ist er in seinem Glaubensleben mit schweren Zeiten umgegangen? Wie ist er mit den Geschwistern umgegangen in der Gemeinde? Wie ist er mit Menschen umgegangen, die keine Christen waren? Das wollen wir von Paulus lernen, das können wir uns abgucken. Denn dann sehen wir ja, wie groß diese Erbarmung bei ihm geworden ist. Erbarmung heißt ja nicht nur, dass er einmal ein spektakuläres Erlebnis vor den Mauern Damaskus hatte. Das geht ja weiter. Das hört da ja nicht auf. Und das sollen wir uns sehen, das müssen wir uns angucken. So müssen wir Apostelgeschichte lesen, die Briefe lesen. Gucken, wie war der? Was hat Gott mit dem gemacht? Wie ist das vonstatten gegangen? Dass wir das lernen. Und dann heißt es hier in Vers 17, und das ist eine interessante Sache, vielleicht kennt jemand den Ausdruck Doxologie. Das setzt sich griechisch zusammen aus dem Wort Doxa. Das kennen wir meistens unter Vollmacht oder das Recht, etwas zu tun. Jemand hat juristisch das Recht, etwas zu tun. Oder, also das ist im biblischen Sinne so, das Wort hieß ursprünglich einfach nur eine Meinung haben. Und Logie kommt von Logos, das ist das gesprochene Wort. Das heißt, eigentlich müsste dieses Wort eigentlich nur heißen, das ist meine Meinung, die artikuliere ich jetzt. Aber in der Bibel wird das ein bisschen anders gebraucht. In der Bibel ist das eine feste Überzeugung, die äußert sich in einem Lobesspruch. Jemand lobt Gott aus einer festen Überzeugung heraus. Und Paulus' feste Überzeugung haben wir gerade gelesen. Der ist sich absolut sicher, dass Jesus in die Welt kam, um Sünder zu retten. Dafür ist er gekommen und er ist einer von diesen Sündern, die er gerettet hat. Und nicht nur mal punktuell, dass er sich Christ schimpfen darf, sondern dass sein ganzes Leben umgekrempelt wird. Und aus dieser Überzeugung heraus kommt dieser Lobesspruch. Er sagt dem König der Ewigkeit aber, Sie, Gott ist ja nicht jemand, der einfach uns zuschaut oder dem die Zeit davonlaufen würde. Er hat sich das überhaupt ausgedacht, dass es Zeit gibt. Und er ist der, sagen wir es mal so, er ist der Architekt der Zeit. Er kontrolliert, was passiert. Das geht nicht aus Versehen an ihm vorbei, was auf der Erde passiert. Er weiß ganz genau, was los ist. Und er weiß auch ganz genau, wo er eingreifen muss oder nicht. Und das kann er auch. Er ist der König. Also da steht im Hebräischen das Wort Aion. Das heißt einfach erstmal Zeitabschnitt, Phase oder Zeitlauf. Also gibt es noch andere Worte für Zeit. Aber das ist erstmal ein Zeitabschnitt in der menschlichen Geschichte. Da geht es um die Menschheitsgeschichte, die läuft. Und er ist der König darüber. Und er ist der Unvergängliche. Ganz im Gegensatz zu uns. Er ist der Unverweslich. Wir gehen zu Ende. Wir müssen irgendwann sterben. Wir werden alt und krank. Er nicht. Gott nicht. Der bleibt immer, wie er ist. Er ist jemand völlig anderes. Und er sagt, er ist der Unsichtbare. Über Abraham heißt es ja mal, er hielt sich an den Unsichtbaren, den man nicht sehen kann, als würde er ihn sehen. Wir können Gott nicht sehen, weil wir durch unser Menschsein, an das wir ja gebunden sind, das wir ja sind, können wir ihn als Geist nicht sehen. Wir können kein Geistwesen sehen. Das geht einfach nicht. Wir können ihn nicht mit unseren Augen sehen. Wir sind darauf angewiesen, dass er zu uns spricht, durch sein Wort. Dafür kam Jesus, um uns zu uns zu sprechen. Deswegen ist er Mensch geworden, dass wir etwas von ihm verstehen können. Und dann sagt er noch, der ist allein, der allein weise Gott. Bei manchen steht vielleicht, er ist der alleinige Gott. Also er ist der Einzige, der wirklich Gott genannt werden darf. Weil er halt ist, wie er ist. Weil er sich das Ganze, wir würden das vielleicht in der Theorie ein Konstrukt nennen, aber es ist ja Realität, das Konstrukt von Raum und Zeit. Das hat er sich überhaupt erst ausgedacht und gemacht oder erschaffen. Und er steht jetzt nicht daneben und guckt sich mal an, was da passiert, sondern Paulus sagt ja er zitiert so einen alten Dichter und sagt, in ihm leben, weben und sind wir. Das geschieht alles in Gott, was wir tun. Deswegen reagiert er auch manchmal so, wie er reagiert. Es geht ja nicht an ihm vorbei, was wir so alles verbrechen. Und er ist der allein weise Gott. Wir schimpfen uns manchmal weise. Wir treiben Philosophie, die Liebe zur Weisheit. Aber der Einzige, der überhaupt weise ist und Weisheit vermitteln kann, das ist Gott. Das ist nicht unser, Weisheit zu erfinden oder zu ergründen. Das brauchen wir von Gott. Er ist der Alleinige, der weise ist. Und dann schließt er hier mit den Worten, dass ihm, also dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, ihm sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt kommen da wieder diese Worte vor, dass ihm einfach immer zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte gehört ihm die Ehre. Weil er so ist, wie er ist, weil er weit über uns ist und weil er eingreift. Er hat uns ja nicht laufen gelassen. Er hat den Paulus nicht laufen gelassen. Und uns will er auch nicht laufen lassen. Und viele sitzen hier, die hat er ja nicht laufen gelassen. Und da möchte ich aufrufen, lasst uns das von dem Paulus einfach lernen. Und das ist ganz oft, dass so ein Lobesspruch, und es ist auch interessant, bei Paulus funktioniert das ja ohne Musik. Wir brauchen ja immer Musik dafür, bei Paulus geht es ohne Musik. Der kann das einfach aufschreiben, der muss das nicht mal singen, der kann das einfach sagen im Gebet, dass Gott alle Ehre gebührt. Der kann gar nicht mehr den Mund halten, das gipfelt einfach darin. Erstmal kann er nicht beschreiben, was geistliche Realität ist mit menschlichen Worten. Obwohl die schon ziemlich gut sind, das ist ja schon sehr klar formuliert hier. Das ist ja keine abstrakte Fantasie, die Paulus irgendwie ganz mystisch beschreibt. Der ist schon sehr klar in seiner Formulierung. Trotzdem reicht es nicht aus, um geistliche Realität darzustellen. Und dann kann Paulus am Ende nicht anders, als Gott zu loben und ihn um seine Größe zu beschreiben. Und dazu möchte ich aufrufen, lasst uns das jetzt machen. Ich glaube, wir haben eine sehr kurze Predigt gehabt, kann das sein? Nehmen wir uns doch einfach mal ein bisschen mehr Zeit fürs Beten. Um das einfach mal vielleicht auch im Stillen erstmal vor Gott zu bewegen. Vielleicht in sich zu gehen und zu gucken, ist das meine Haltung im Herzen? Ist das bei mir so? und Gott auch mal wirklich, wenn man das will, ihm zu danken, dass man geretteter ist. Was oft so eine Floskel bei uns geworden ist, gar nicht mehr das Wichtigste, vielleicht gar nicht mehr unsere echte Motivation, wir brauchen immer noch andere Dinge, aber eigentlich reicht es für den Lebensmut, dass man weiß, dass einem die Sünden vergeben wurde, dass man gerettet wurde.